Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinno und Nina Potzel. Powered by Knabe Cola und Fox.
Wir sind zurück. Alles neu macht der Januar. Hallo Miri, willkommen zurück im neuen Jahr 2026.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Da sind wir wieder. So schnell geht's. Bist du gut gestartet ins neue Jahr, Nina?
Super entspannt tatsächlich. Ich habe mir die ersten 1-2 Wochen echt mal ein bisschen Pause gegönnt und teilweise relativ wenig gemacht. Vom Bett auf Couch, von Couch auf Bett. Das war sehr schön.
Ein Traum. Oh, ja. Schön. Das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, seit so ein kleiner Mensch noch in meinem Leben hier ist, weil die mich nicht liegen lässt. Warum auch immer. Immer wieder bewegen. Aber alles gut, nicht schlimm. Es ist eigentlich relativ gemütlich auch gestartet, ehrlich gesagt. Und jetzt bewege ich mich so langsam in den Arbeitsmodus, um dann aber, ich sag's ganz offen und transparent, nächste Woche erstmal in Urlaub zu fliegen.
Von daher. Und saugeil.
Ja, in die Sonne.
Ja, richtig schön. Aber deswegen. Den Schnee hast du ja auch mitbekommen. Aber ja. Ganz entspannt ist es quasi auf Podcast-Ebene überhaupt nicht gelaufen. Im positivsten aller Sinne. Denn ihr habt's gehört, wir starten mit dem Podcast mit einem Knall, mit K auf jeden Fall rein. Ihr habt's gehört, wir haben einen neuen Partner an unserer Seite, Knabe Cola.
Yes. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich musste, sage ich auch ehrlich, einmal nochmal nachschauen, weil irgendwo schon mal gelesen, irgendwo schon mal was gesehen. Aber was ist Knabe Cola eigentlich? Ja, und dann haben wir gesehen, die Jungs und Mädels haben richtig Bock auf Frauensport, auf Frauenfußball sowieso. Und ja, wenn das nicht zu uns passt, weiß ich auch nicht.
Auf jeden Fall. Ich finde es also, ne, dass ihr Bescheid wisst, auch Knabe Cola dahinter steckt im Kern. Hand of Blood ist ein Twitch-Streamer, der den Verein Eintracht Spandau mitgegründet hat. Kennt ihr eventuell auch aus den sozialen Medien, die jetzt aber eben auch im Breitensport investieren, in den Frauenfußball ganz explizit. Und deswegen passen die halt wie Arsch auf einmal zu uns, sag ich mal. Super, super cool. Der Präsident Knabe, der da eben agiert, da wurde das dann eben auch ausgekoppelt in Getränke. Findet ihr alles bei knabedrinks.de. Da ist Knabe Malz auch mit dabei. Aber eben bei uns mit dabei, die Knabe Cola. Gibt's mit Zucker, gibt's auch ohne Zucker. Und ich finde es total cool, weil Getränke irgendwie ja ein geiles Sponsoring sind, weil wir trinken alle, wir haben alle Bock auf ein paar Spaßgetränke und da eben auch was Unalkoholisches zu haben. Mit einem Team dahinter, die sich so positionieren und eben in den Frauenfußball investieren, in uns investieren, uns da irgendwie vertrauen auch. Finde ich mega, mega gut. Also Shoutout an unsere Partner bei Knabe Cola, die uns jetzt hier mal für eine Zeit begleiten. Wir werden nicht verdursten. Liebe Grüße. So ist ihr es. Hoffentlich jetzt, auch nicht.
Jetzt dürfen wir nur nicht verkacken, Nina. Sagen wir, wie es ist.
Oh ja. Der Druck ist da. Der Druck ist auf jeden Fall.
Der Druck ist da, aber vielleicht ist er ja gar nicht so schlecht. Und ich würde fast meinen, wir verlieren gar nicht so viel mehr Zeit, weil es ist doch ein bisschen was passiert in den letzten Wochen.
Das war der Spieltag.
Viel eher gesagt, das war die Winterpause. Und ey, Miri, du hast absolut recht. Ich habe hier immer mal wieder dann gesessen, zwischendurch auch wirklich alles ausgemacht, überhaupt nichts mitbekommen, dann aber nachgelesen und was passiert, es ist so viel passiert. Also, als allererstes, um das letzte Jahr quasi nochmal abzuschließen, da gibt's ja dann immer so Rankings am Ende des Jahres, was die meistgeschauten TV-Übertragungen gewesen sind. Eben auch in der Kategorie Live-Sport-Übertragung im TV. Und da ist was dabei, was uns natürlich enorm freut. Das EM-Halbfinale vom DFB gegen Spanien war das meistgeschaute Live-Sport-Event im TV 2025. Völlig krass.
Ja, geil. Du sagst, es war was dabei. Nicht was dabei. Das ist ganz oben in der Liste einfach dran. Und Platz 2 gehört dem Fußball der Frauen einfach auch. Denn das war dann der verrückte Viertelfinalsieg gegen Frankreich bei der EM. Ja, auch nicht gerade unspannend. Den haben einfach mal auch 10,9 Millionen Menschen beim ZDF verfolgt. Das ist ein Marktanteil von 51,7%. Ich finde, so Zahlen, die kann man lesen und dann muss man sich vorstellen, dass 51%, also die Hälfte, über die Hälfte der fernsehschauenden Menschen, wenn sie Fernsehen geschaut haben in dem Moment, einfach das geschaut haben.
Ja.
Und das sind dann nicht nur wir Verrückten, sondern eben echt viele, die sich dafür begeistert haben und hängen geblieben sind. Und ich bin mal ganz optimistisch und sage, die haben in dem Moment mitgezittert und haben sich mitgefreut und haben nicht geguckt, um zu meckern. Größtenteils. Ich sag mal 48 von 51%.
Würde ich auch mal unterschreiben. Und eben der erste Platz, das ist das EM-Halbfinale, das haben 57% geschaut. Und krass. Das fand ich fast noch krasser, als das einzeln betrachtet, ne? Halbfinale Platz 1, Viertelfinale Platz 2, sondern dass die beiden Platz 1 und 2 machen. Absolut.
Ja, so. wirklich
aber
toll.
Schauen wir mal in dieses Jahr und auf die Bundesliga. Wir sind mal auch so transparent, wir nehmen das hier schon eine Woche vorher auf, bevor die Folge erscheint, weil wir es terminlich auch nicht so hinbekommen ansonsten. Also damit ihr wisst, auf welchem Stand wir sind sozusagen, kann noch mal ein bisschen mehr passieren. Aber die Teams sind teilweise eben in Wintertrainingslagern, einige. Also 8 Teams von 14 sind in die schöne Sonne geflogen, wo Miri auch bald hinfliegen wird. Wobei, für dich geht's noch ein Stückchen südlicher. Da waren super viele in Spanien, Portugal und auf Malta unterwegs. Da haben sie sich rumgetrieben mit teilweise 9 Spielerinnen. Miri, wie hast denn du das so miterlebt?
Also am Ende muss man sagen, doch ganz schön wild und bunt, weil es teilweise so Tage oder Momente gab, wo ich dachte, Moment, die lassen sie jetzt gehen, dafür holen sie die, ist es überhaupt die gleiche Position, hat das miteinander zu tun und warte mal ganz kurz, was macht denn jetzt der Verein eigentlich? Also es gab so Momente, wo ich nicht ganz durchgeblickt habe und mich erstmal jetzt eben auch mit dir zusammen quasi ja online verbunden in unserem Doc, was wir so beschreiben, erstmal ein bisschen sortieren musste. Und Nina, lass uns doch einfach mal mit den Erstplatzierten beginnen. Die haben ja nicht wenig gemacht auf dem Transfermarkt, indem sie eben auch vor allem Leute gehen lassen haben. Der FC Bayern. Zurzeit im Trainingslager in Sevilla machen sie sich da eine schöne Zeit und machen sich bereit, denke ich mal, vielleicht auch viel Armtraining, um die Meisterschale am Ende auch wirklich gut nach oben zu wuchten. Aber einen ganz schönen Knall gab's, weil Lea Schüller nicht mehr dabei ist.
Und da musste ich so dran denken, dass in unserer letzten Folge vom also Ende
gefragt
des Jahres
wurde, ja, ne?
Ganz genau. Ja. Und das war ja da schon relativ klar. Also das Gerücht hat es schon gegeben, sehr, sehr, ja, eindeutig, sagen wir mal so. Und dann, ja, hat es eben den Knall gegeben. Lea Schüller wechselt zu Manchester United. Sie ist mittlerweile auch schon 28 Jahre alt, hat da einen Vertrag bekommen bis 2029. Und es wird wahrscheinlich genau das gewesen sein. Eben bei den Bayern hat sie nicht mehr so die krasse Rolle gespielt. Obwohl die Rolle schon auch noch stärker da war als wir es in den Diskussionen dann doch auch irgendwie so teilweise sehen. Gerade Social Media natürlich geht da ganz viel ab und sie kriegt keine Spielzeit mehr. So war es jetzt auch nicht mehr ganz genau. Aber ich glaube, für sie war es wirklich einfach nochmal die letzte Möglichkeit, ja auch, weil 28, gerade im Fußball der Frauen sind die Spielerinnen ja häufig auch nochmal jünger, die großen Stars. Und für sie dann wahrscheinlich die letzte Möglichkeit, auch nochmal rauszukommen eben. Und Manchester United, ja, let's go, auf jeden Fall krass.
Ja, ich finde es auch spannend, auch nachvollziehbar auf jeden Fall, weil sie eben dann, wie du sagst, nochmal eine neue Herausforderung gesucht hat und sie eben dort in England auch gefunden hat, ist weiterhin irgendwie Home of Football, kann keiner was dagegen sagen und deshalb mega spannende Adresse, die sie sich da gesucht hat und gleichzeitig, du hast es gerade gesagt, wenig Einsatzzeiten bei den Bayern oder im Vergleich wenig bekommen. Und das denkt man irgendwie gar nicht, finde ich, auf den ersten Blick so, weil ich aber dann fälschlicherweise einfach auch Nationalmannschaft mit im Kopf habe. So.
Ja, wobei auch da, ja, aber ja, irgendwie hat man trotzdem irgendwie noch so das Gefühl, dass sie eben so da ist und so eine wichtige ist, weil wenn sie spielt, dann ist sie eben wichtig. Aber so eine krasse Rolle dann ja vielleicht auch nicht vorbei, wenn ich habe das jetzt hier gerade nochmal aufgemacht, ne? Also sie hat schon gerade so im November nochmal dann volle 90 Minuten gespielt, aber ja, am 14. Dezember dann irgendwie ihr letztes Spiel gemacht gegen den HSV, auch nur 17 Minuten gespielt. Also es war alles, ja, ich glaube 1, 2, 3 Spiele nur über 90 Minuten.
Aber man merkt, finde ich, irgendwie auch schon so ein bisschen, dass auch der FC Bayern München, auch wenn es bei ihnen zumindest auf dem Papier, auf der Tabelle unheimlich gut aussieht und gut funktioniert mit dem Kader, den sie haben, hat man das Gefühl, sie wollen schon so ein bisschen anfangen aufzuräumen, sich neu aufzustellen, denn es ist auch noch ein weiterer Knall, finde ich, dass Georgia Stanway zum Ende der Saison einfach geht. Ihr Vertrag wurde nicht verlängert, auch eine Größe beim FC Bayern. Also Stanway hast du einfach so krass mit den Bayern zusammen im Kopf, dass das funktioniert gut, das harmoniert und plötzlich ist da auch einfach wie so eine Säule, die da wegbricht.
Voll, ich finde es total krass, weil sie ist ja 2022 gekommen und das war auch so die Zeit, wo ich mich auch beruflich mehr mit dem Fußball der Frauen beschäftigt habe und mit dieser Bundesliga und das war ja so ein krasser Wechsel, dass sie von City damals gekommen ist, als super jung, trotzdem schon irgendwie Rekordtorschützin für City, dass so eine Spielerin in die Bundesliga gewechselt ist, war halt völlig irre und das ist so ein bisschen... Ich weiß auch nicht, ich werde fast ein bisschen melancholisch, wenn ich in der Zeit sehe, dass sie wechselt. Aber du hast total recht, bei den Bayern, da steht ein Umbruch an. Und ich finde, das machen sie relativ smart. Also, dass sie da jetzt schon für Klarheit sorgen. Ob es dann jetzt eben ne, Abschiede sind oder Verlängerungen mit der Kapitänin zum Beispiel, Glodis Perla-Vigos dort hier. Ja, auch eine Stanway. Gut, sie ist eigentlich ein Jahr jünger irgendwie als Schüller, jetzt 27 geworden gerade. Aber da sieht man halt auch, dass auf Jüngere teilweise gesetzt wird, eben um da ein bisschen Veränderungen mit reinzukriegen.
Absolut, auch im Mittelfeld hast du mit Tanika war ja auch eine, die ist 20 Jahre jung und funktionierte auch schon unheimlich gut. Du hast weiterhin immer noch eine 24 junge Lena Oberdorf einfach am Start. Caruso mit 26 Jahren. Alara, 19. Also, wow, allein dort im Mittelfeld ist ordentlich was los. Aber auch eine Franzi Kett in der Abwehr, die ist so jung noch. Also ich finde es ja richtig, richtig spannend, eben dann auch zu sehen, dass, und das könnte man ja fast den Bayern unterstellen, warum sollst du irgendwas ändern, wenn es doch so gut läuft. Aber nee, die gucken da schon auf die Zukunft und wollen eben das durchweg bieten können.
Ja. Absolut smart. Wichtig auch noch hier, wir hatten auch gesprochen über Katharina Naschenweng, die sich verletzt hatte beim 3:0 gegen Leverkusen. Ist eine Außenbandteilruptur am linken Fuß, mehrere Wochen außer Gefecht. Übelst bitter. Auch ein richtig interessanter Wechsel, allerdings auf der Trainerinnenposition. Den hat es bei der TSG Hoffenheim gegeben. Und ja, Trainerinnenposition, denn... Ja, dass Theodoros Dedas gehen wird, das war schon länger klar. Dann hieß es eben, ja, wir suchen nach einer Nachfolge. Und die ist gefunden worden mit Eva-Maria Viersinger, eine weitere Frau, was ich super cool finde. Und die ist zuletzt Co-Trainerin bei Wolfsburg gewesen und kriegt jetzt eben ihre Cheftrainerinnen-Position bei der TSG. Freut mich ja immer, dass da eben mehr Frauen auch auf diese Positionen gesetzt werden. Haben wir bei der SGS Essen, wenn wir da schon mal kurz hinschauen wollen, auch ne, mit Helen Jack. Das hatten wir, glaube ich, noch in der letzten Folge auch im letzten Jahr. Also da kommt auch mehr Bewegung rein. Bei der TSG auch ein großer Abschied. Ne? Wir hatten bei Bayern Lea Schüller, bei der TSG auch eine wichtige Position in der Offensive. Melissa Kössler geht in die NWSL, in die USA.
Ja, auch immer wieder ein spannender Schritt, finde ich, wenn die Spielerinnen wirklich über den großen Teich dann nochmal wechseln. Was ja, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, bei den Männern immer schon was von ich mache mir nochmal ein, zwei schöne Jahre hat. Ist bei den Frauen, finde ich, gar nicht so, weil die Amerikanerinnen einfach viel, viel weiter sind in der Trainingsstruktur, in der Art und Weise, wie sie ihre Spielerinnen doch da unterstützen und eben da, weiß ich nicht, eine viel größere Zukunft irgendwie sehen, weil sie da noch so viel Luft nach oben haben. Deswegen, wer weiß, ob Kössler nicht in ein paar Jahren einfach nochmal stärker dann wieder zurück auch in die Bundesliga kommt oder dann wieder nach Europa generell einfach wechselt.
Haben wir ja auch, dass es dann relativ schnell wieder zurückgeht. Kleiner Spoiler, hier sprechen wir gleich später noch mal ein bisschen drüber. Und ich finde es immer ein bisschen krass. Also ich kann an der Stelle dann auch wirklich Sport und politische Weltlage nicht voneinander trennen, weil ich mich dann immer frage, also ja, na klar, die NWSL ist eine krasse Liga, aber war in dieser Lage in die USA ziehen, holla die Waldfee. Wäre jetzt nicht auf Platz 1 meiner Liste.
Ja, das ist dann die Frage, ob du es wirklich voneinander weghalten kannst. Kann jetzt auch der Nächste sagen, in Deutschland wird es auch nicht gerade besser. Also, weiß ich ja auch nicht.
Alles nicht so toll,
zumindest politisch.
Ja, ich frage mich dann wirklich, wie es, um aufs Sportliche zurückzukommen, wie es dann in der Offensive bei der TSG eben aussieht. Kössler ja gemeinsam mit Cerci da krass gut einfach auch harmoniert.
Ja, und dass sie allein, Entschuldigung, aber dass sie da dann zum Beispiel so jemand wie Selina Cerci weiterhin halten, ist auch nicht selbstverständlich, weil die wird auf jeden Fall Werbung für sich gemacht haben, so. Und das auch mal positiv zu sehen, was die TSG da aktuell anstellt.
Hast du auf jeden Fall einen Punkt. Was auch ein bisschen in Verbindung steht mit der TSG, ist ein Wechsel, den ich persönlich sehr, sehr geil finde, aus verschiedenen Punkten. Nämlich, Werder Bremen leiht Mara Alba aus. Und das freut mich aus dem Sinne total, dass ich mich extrem freue, Mara Alba wieder in der Bundesliga zu haben. Also die war ja mal, deswegen auch der Bogen zur TSG, die war ja mal bei Hoffenheim und hat da so einen Spaß gemacht. Auch noch eine recht junge Spielerin, die einen totalen Offensivdrang hat, auch wunderschöne Tore geschossen hat. Ist dann nach England zu Chelsea, was eben ultra schade für die Bundesliga war, und kommt jetzt eben zurück zu Werder Bremen. Bin ich sehr gespannt, wie sie sich da in die Offensive mit einfügt. Hinter einer Larissa Mühlhaus zum Beispiel, ja.
Ja, vor allem bei dem Plan, Werder international zukünftig ja zu vertreten, nicht wahr?
Ich glaube wirklich, dass Werder dann natürlich in einer extrem komfortablen Position aktuell ist, da eben Spielerinnen zu holen. Bei der Entwicklung, die man gerade hinlegt.
Absolut, und wie geil wäre es, wenn sie es wirklich halten können bis zum Ende der Saison. Es ist, nur weil ich jetzt darüber so ein bisschen schmunzel, will ich das gar nicht klein machen, dass sie da gerade einfach in der Hinrunde eine Mega-Leistung gezeigt haben und da oben mitspielen, fertig, aus. Also das mal überhaupt gar nicht runtergebrochen irgendwie, ganz im Gegenteil. Schauen wir dann jetzt mal noch auf die Aufsteigerinnen. Nürnberg und Union haben auch ein bisschen was gemacht. Der SFC Nürnberg zum Beispiel verlängert mit Jonna Brengel, die allerdings gerade gar nicht im Einsatz sein kann, denn sie hatte sich einen Kreuzbandriss geholt, und zwar im September. Also da hat sie noch eine Weile mitzukämpfen, um sich zurückzukämpfen, die Mittelfeldspielerin. Aber trotzdem immer wieder ein schönes Zeichen, eben gerade im verletzten Zustand, wenn der Club dann sagt, ey, gerade jetzt sind wir bei dir, der Vertrag wird verlängert.
Finde ich auch total gut, so für sie ja auch eine Erleichterung zu wissen, hey, ich kann mich hier in Ruhe irgendwie auskurieren, gerade mit dem Kreuzbandriss. Weiterhin gute Besserung an der Stelle. Was ich auch voll spannend finde und sehr, sehr schade finde, ist, dass Ellie Gambone zurück zu Boston oder überhaupt zu Boston Legacy gegangen ist. War ja auch nur ausgeliehen gewesen. Es war auch so vereinbart, dass sie jetzt eben wieder zurückkehrt, aber die hat halt echt, also richtiges Standing da gehabt, hat alle Spiele gemacht, soweit ich weiß, soweit ich es gerade im Kopf hat, und sehr viel angetrieben, wenn eben mal so ein bisschen eine Schläfrigkeit reingekommen ist bei Nürnberg, dann war Gambone nochmal einer, die da einen Push nochmal gegeben hat auch. Da, wie man damit umgeht, gute Frage, neu dabei, eine, die diese Lücke möglicherweise füllen könnte, wäre Fanny Prunier. Müssen wir ehrlich gesagt auch noch mal gucken, wie man sie dann genau ausspricht. Ist nämlich eine Französin, 23 Jahre alt. Außenbahnspielerin, kommt von RC Lens. Mal gucken, wie sie eben diese Lücke füllen kann. Und dann, Miri, zweite Aufsteigerinnen, die ja bei dir sehr in der Nähe sind. Union Berlin sind auf Shoppingtour, also Verpflichtungstour quasi. Was hältst du davon? Haben's auf der einen Seite nötig bei all den Verletzungen, andererseits kommen da ja auch einige Spielerinnen jetzt so langsam wieder zurück und man legt halt trotzdem nach, kadermäßig.
So, ist das nicht ein Zeichen dafür, von wir bleiben in der Liga und müssen jetzt schon mal an unserem Kader ein bisschen schrauben, schon mal ein bisschen für Unterstützung sorgen, um eben auf allen Positionen vielleicht doppelt, dreifach wirklich gut aufgestellt zu sein? Ich finde, das kann überhaupt nicht schaden. Es ist auch vielleicht ein gesunder Ansporn für alle Verletzten, die jetzt wiederkommen, zu wissen, ey, ich muss mich da ins Zeug legen. Union ist ja generell, finde ich, auch ein Club, der daraus gar kein Hehl macht, dass auch ein gesunder Kampf quasi zwischen den Athleten und Athletinnen stattfinden darf, einfach um da das Beste aus der Mannschaft rauszuholen. So, und jetzt nochmal parallel dazu ein Blick auf die Tabelle. Du bist jetzt zum Start dieser Rückrunde, einen Spieltag hatten wir ja schon im vergangenen Jahr, bist du auf Platz 9 von 14. Du hast 8 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Und das ist erstmal richtig souverän, richtig stark. Du hast 4 Siege gesammelt, immerhin in dieser nicht wirklich einfachen Liga, und bist von den Aufsteigerinnen einfach weiterhin quasi am besten am Start. Ja, Nürnberg hat genauso viele Punkte wie Union, aber ich finde auch das Torverhältnis wirklich gut, und gerade, du hast es angesprochen, so viele Verletzte, die sie da irgendwie jetzt im Laufe dieser Hinrunde plus ein Tag Spielrunde plus eine Rückrunde gesammelt haben. Das ist nicht schlecht so. Und ich da finde, dass das Zeichen gut, dort trotzdem sich breiter aufzustellen. Und jetzt kommen wir dann eben auch mal zu Namen. Sie haben unter anderem eben auch im Tor sich mal jetzt verstärkt. Julia Kasten aus Jena geholt, die war mit der Torwarttrainerin damals beim VfL Wolfsburg, die kennen sich also quasi noch. Im Sommer war sie erst von Freiburg nach Jena gewechselt, hatte aber eben nur in der Regionalliga Nordost Einsätze, ist jetzt bereit, sich zumindest dahin zu trainieren, um in der Bundesliga eine Rolle zu spielen. Und du brauchst natürlich auch Ziele. Und wie geil ist es dann, dass Union sagt, hey, komm mal zu uns. Mhm. Das finde ich wirklich richtig spannend. Auch im zentralen Mittelfeld haben sie ein bisschen was gemacht mit Lia Kamba, die von Basel kommt, auch noch 19 Jahre jung ist, Schweizer Nationalspielerin. Also mega spannend irgendwie, finde ich. In der Innenverteidigung auch ein bisschen was gemacht. Da haben sie, jetzt muss ich den Namen auch erstmal richtig aussprechen können, Silje Skara Helgesen, eine Norwegerin. Habe ich das gut gemacht, sehr gut. Oder?
Miri, bist du verkappte Norwegerin?
So, irgendwo aus Skandinavien. Ich habe es immer gewusst. nein, aber da haben sie sich auch nochmal spannende Unterstützung geholt. Also irgendwie alles nachvollziehbar wegen der Verletzten. Ja, und Union hat vor, drin zu bleiben. Ich finde, das spürt man einfach.
Ja, total, total. Ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was diese Kaderbreite angeht und so. Gerade wenn jetzt eben einige Spielerinnen zurückkommen, auf dem Weg der Besserung sind und so. Natürlich ist so ein gesunder Wettbewerb im Training auch extrem wichtig. Und gerade wenn man nach vorne schaut und in die Zukunft, ist Kaderbreite ein Thema, kann dann halt ein Zeichen sein, dass im Sommer wieder einige Spielerinnen gehen werden. Aber gleichzeitig ist es halt auch so, boah, so einen großen Kader musst du auch erstmal unterhalten können und eben alle bei Laune halten können, dass halt niemand richtig stinkig wird, weil, ey, mir ist hier Spielzeit versprochen worden und ich krieg die nicht.
Ja, das ist immer eine Frage von Kommunikation und Transparenz dann gegenüber deinen eigenen Spielerinnen. Aber bin ich absolut bei dir, weil es ist nicht immer von Vorteil, so einen großen Kader oder so einen breiten Kader zu haben, weil eben genau, da kann schnell mal Frust irgendwie aufkommen. Andererseits, wer weiß, ob da nicht irgendwie sich jemand was bei gedacht hat, da oben im Sinne von, dann können wir mit denen und denen auch noch Geld machen. Also so einfach und plausibel es klingt, kann es ja auch mal sein.
Ja, auf jeden Fall. Wollen wir dann mal diese Tabellenregion verlassen und bisschen weiter nach oben, beziehungsweise auch eher Mittelfeld schauen, aber die wollen auf jeden Fall nach oben, zur SGE, zu Eintracht Frankfurt. Da hat's um die Weihnachtstage rum quasi ein Geschenk gegeben, wo wir auch irgendwie nochmal drüber geschrieben haben. Sarah Dawson ist zurück bei der Eintracht. Hat ein halbes Jahr bei Los Angeles oder in Los Angeles verbracht. Wir hatten das gerade schon bei Melissa Köster, ne, in die USA gehen, ist immer nochmal so ein Ding und da irgendwie nochmal Präsenz zeigen und neue Erfahrungen sammeln, neues Level bekommen. Aber eben manchmal geht's dann relativ zügig wieder zurück. Und so ist es eben bei Sarah Dawson gewesen. Was ich total spannend finde, kann sehr, sehr wichtig sein für die Frankfurter Defensive auf jeden Fall, da Stabilität reinzubekommen. Ist ein Ding irgendwie bei den Frankfurterinnen natürlich, dass man da irgendwie erfahrene Spielerinnen braucht aktuell, gerade in so einer Phase, in der sie stecken, wo man eigentlich mehr will, aber im Tabellenmittelfeld eher aktuell steckt. Auf der anderen Seite gibt es dann eben die Diskussion auch darüber, ist das wirklich so gut oder ist das eher so ein romantisierendes Verwischen der Realität und der Probleme bei der Eintracht auf der einen Seite, dass man halt sagt so, ja, da gibt's Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Aber ey, guck mal, hier Sarah Dawson muss zurück, alles tippitoppi, super geil. Und auf der anderen Seite aber eben auch ein romantisierendes Verwischen der Realität bei Dawson selbst, die sich nicht durchsetzen konnte in den USA.
Absolut, absolut. Das ist immer wieder ein Thema. Irgendwie machen das gerne Fußballclubs, hat man das Gefühl, mit Emotionalität der Fans vielleicht auch irgendwie zu spielen und sich da dann zu wünschen, es wird wieder so wie früher, es hat doch schon mal geklappt, also holen wir sie doch zurück und dann haben wir doch bestimmt wieder den gleichen Erfolg. Was ich aber spannend finde in dem Fall ist, ich habe mir gerade nochmal die Tordifferenz der Eintracht angeschaut, die ist einfach nicht gut, was die Gegentore angeht. So, und dann hast du vielleicht mit Dawson in der Innenverteidigung jemand, der dann nochmal andere Akzente setzen kann, da vielleicht nochmal irgendwie das Ganze sicherer gestalten könnte. Die Frage ist aber, was sie aus der Zeit in LA gemacht hat. So, und ich kann mir bei der Professionalität, die die Eintracht bietet, einfach nicht vorstellen, dass sie körperlich nicht in dem Zustand ist, um jetzt die Mannschaft zu unterstützen. Das wäre unnötig. Warum holst du sie zurück? Das wirst du nicht nur aus emotionalen Gründen machen. Aber es muss sie jetzt halt zeigen. Und die Bundesliga hat sich weiterentwickelt in der Zeit, in der sie weg war. So, und es sind neue Gegnerinnen dazugekommen, spannende Gegnerinnen, die teilweise, das hatte man das Gefühl, die Spielweise der Eintracht einfach auch durchschaut haben. Und was sie da jetzt in der Winterpause gemacht haben, we will see.
Ja, das finde ich auch total spannend. Boah, da hast du voll den Punkt irgendwie, dass Dawson eben zurückkommt und dann jetzt so Teams aber eben so scheinbar durchblickt haben, okay, so können wir gegen Frankfurt punkten und Dawson kommt zurück. Natürlich wird es da Gespräche geben und man wird abgedatet, wie auch immer, pipapo, sowieso. Aber trotzdem, wie das dann für sie ist, da irgendwie reinzukommen.
Ja.
Sehr spannend auf jeden
Fall.
Schauen
wir uns doch einfach mal an.
Sowieso.
Ist kein Problem.
Sowieso. Eintracht, übrigens auch ein Thema, es sind nämlich noch ein paar andere Dinge passiert, auch nicht nur in der Bundesliga, denn Julia Simic, die war ja vorher bei der Eintracht U20, ich sage vorher, denn sie ist jetzt Co-Trainerin der Schweizer Nazi, was ist da passiert?
Guck mal, richtig schön, freut mich persönlich sehr für Julia Simic, einfach eine super angenehme Person und ja, ich meine, die ackert und macht und kämpft und will immer besser werden und das sage ich nur, weil ich sie auf dem Bildschirm beobachten darf. Aber ich finde, die strahlt genau das aus und hat eben auch im Hintergrund einfach noch mehr an ihrem Trainerin-Dasein gearbeitet und wird jetzt hoffentlich damit belohnt.
Und ich finde es irgendwie auch total interessant, dann so darauf zu gucken, werden wir sie irgendwann auch als wirklich Cheftrainerin eines ersten Teams sehen? Oder wird sie jetzt jahrelang bei der Schweiz verbringen?
Glaube ich nicht. Ich glaube eher Ersteres.
Maybe wenn Turbine Potsdam wieder in der ersten Liga spielt dann.
So spätestens dann.
Nein, Spaß. Das sollte die Überleitung werden zu Turbine, die nämlich einen neuen Trainer haben. Keine Trainerin, Trainer. Steen Grafgaard Ladefogt.
Dene. Oh, auch schön gesagt, toll. Ja, wir sind zwei verkappte Skandinavier auf jeden Fall.
Ja, 100%. Ja, bei Turbine auch schon irgendwie der nächste Trainer wieder. Da gibt es ja ständig ein Hin und Her. Und da auch richtig heftig die Kapitänin Emilie Bernhard, die ist nach Bern gewechselt. Finde ich ein bisschen lustig, Bernhard nach Bern. Aber lustig ist das überhaupt nicht, weil bei Turbine ja man sich das auch alles, glaube ich, ganz anders vorgestellt hat. Und jetzt eben neuer Trainer, dann neue Kapitänin und so. Ob da jemals wieder Ruhe reinkommen wird. Meine Güte.
Das ist die große Frage, weil aktuell sind sie in der zweiten Liga nur Achte. Achte als Absteigerinnen haben satte 14 Punkte Rückstand auf die Aufstiegsplätze.
Boah.
Heieieiei. Auch ein Spiel weniger, aber hey. Das hilft ja, nicht ganz.
Also, so viel dazu. Es ist viel los und wir haben jetzt noch gar nicht mal alles genannt. Also sind auch noch ein paar andere Dinge dabei. Cornelia Kramer zum Beispiel in Leverkusen verlängert, wird die ein oder andere von euch vielleicht freuen. Auch noch Torhüterinnen hin und her geschachere und Interesse an der einen oder anderen auch mit dran. Aber das werden wir euch natürlich auch immer mitnehmen. An den Spieltagen selber dann, wenn eben eine Spielerin für Aufsehen sorgt, wo wir dann nochmal dazu sagen werden, hey, übrigens, die ist gerade neu mit dazugekommen. Ja, soweit, so das.
Und sonst so?
Und sonst so wollen wir mal euch einen kleinen Mini-Überblick so ein bisschen bieten über das, was das Jahr eigentlich so bringt oder bringen könnte zumindest. Also klar ist, dass wir in diesem Sommer mehr oder weniger Ruhe haben. Wir haben auch mal eine Pause, so kann man es mal ganz positiv gestalten, denn es gibt kein Großturnier, zumindest für Europa. Der DFB hat natürlich trotzdem den Fokus auf die WM-Quali. 2027 findet die WM ja in Brasilien statt. Ein ganz großes, wichtiges Thema. Wir haben ja auch mit AKB an Katrin Berger jemand, die erst vor kurzem verlängert hat fürs Nationalteam, um eben genau dort eine Rolle zu spielen. Also so ein bisschen gibt's hier und da, finde ich, immer wieder Rauschen, dass da schon ein Augenmerk drauf liegt. Wir haben die Qualifikation, die im März dann beginnt. Genauer gesagt, am 3. März in Dresden wird da gegen Slowenien gespielt. Weitere Gegnerinnen sind Österreich und Norwegen. Und auch generell ist natürlich der DFB immer Thema. Wir schauen auch auf die Trainerposition. Christian Wück, bei dem steht eigentlich auch mal eine Vertragsverlängerung an, denn der hat nur bis Ende diesen Jahres ein Papier. Also schon irgendwie ganz spannend. Und da haben wir noch nicht mal auf etwas geschaut, wo der DFB auch noch eine Rolle spielt. Und zwar, oder vielleicht bald wieder, man weiß es nicht, dieser Ligaverband, der gegründet wurde.
Ja.
Ne, Nina?
Du sagst es ganz richtig. Vielleicht, maybe, man weiß es nicht genau, was da passiert. Da werden wir, also das ist wirklich, glaube ich, so generell eine der großen Fragen unserer Zeit aktuell. Nee, aber vor allen Dingen halt in diesem Jahr, was da passieren wird, wer übernimmt da wie Verantwortung, wie entwickelt sich die Liga wohin, wie involviert ist der DFB? Meine Güte, ja. Da ist also wirklich riesengroßes Fragezeichen. Und da sind wir eben noch nicht mal bei der sportlichen Situation gewesen. Die wir natürlich auch im Blick behalten werden. Die Fragen in diesem Jahr, beziehungsweise jetzt erstmal bis zum Sommer, wer wird Dritter? Weil, to be honest, Platz 1 und Platz 2, relativ klar, würde ich mal sagen. Die große Frage dann, wer schafft's in die Champions League Quali auf dem dritten Platz? Wie fängt sich die Eintracht, beziehungsweise fängt sie sich, und wenn ja, wie? Miri, du bist fest davon überzeugt, dass das kommt.
Optimistisch. Sarah Dawson ist doch jetzt zurück.
Die macht hinten dicht und vorne die Tore.
Ja,
Sarah Dawson rettet die Eintracht.
Wer weiß. Aber ich habe da irgendwie so ein gutes Gefühl. Die Frage ist aber auch an dich, Nina, hält wer da durch? Was sagt dein Gefühl, um das mal nur zumindest kurz abzuarbeiten?
Ja, ich glaube fast nicht, to be honest. Ich glaube, dass das da auch sehr, sehr viel Glück dabei ist. Und ich glaube vor allen Dingen auch, dass es ein bisschen zu früh kommt. Also wenn Werder jetzt auf einmal, weißt du, die waren bisher seit dem Aufstieg 2020 nicht besser als Platz 7 und dann jetzt auf einmal direkt an Champions League Quali und so, das könnte ein bisschen, ich bin immer dafür so stetig, mühsam nährt sich das Eichhörnchen, stetig nährt sich das Eichhörnchen, wie auch immer, gerne mal jetzt eine Weile auf dem dritten Platz stehen, am Ende vielleicht Vierte werden, so, dass man irgendwie gut dabei ist, aber halt diese Entwicklung weiter stetig vorantragen kann und nicht jetzt bam mit Dreifachbelastung um die Ecke kommt, und wir haben es ja bei der Eintracht gesehen, dass das extrem schlauchen kann. Also, aber ich glaube nicht, dass Werder komplett abschmieren wird. Also, das auf gar keinen Fall. Aber ich glaube auch, dass das nicht daran liegen wird, also dass sie dann den dritten Platz nicht machen werden, wird, glaube ich, nicht daran liegen, dass Werder schwächelt, sondern dass eben ja auch eine TSG Hoffenheim zum Beispiel besser reinkommt, dass die Eintracht sich wieder fangen wird und so. Ich glaube einfach, dass es halt an anderen Teams liegen wird, die jetzt zuletzt durchgehangen haben, dass die wieder ein bisschen dazukommen werden. Und dann schauen wir natürlich auch noch auf den Tabellenkeller. Wer wird absteigen? Welches Aufstiegsteam bleibt über dem Strich? Vielleicht ja sogar alle. Und es trifft eben etabliertere Teams, die eben nicht gerade frisch mit dabei sind. Wir werden es alles sehen. Die nächsten Monate bringen die Wahrheit. Wir haben auch noch ein paar andere Termine, die wir euch natürlich auch nicht vorenthalten wollen. Wichtige Termine in diesen kommenden Monaten. Zum einen der Asien-Cup im März, der auch als Quali für die WM 2027 in Brasilien gelten wird. Dann haben wir Ende April das Europa-Cup-Finale parallel zur Champions League-Halbfinalserie. Champions League Finale findet dann in Oslo Mitte, Ende Mai statt. Das ist eine Woche nach dem letzten Bundesligaspieltag, den wir, wichtiges Datum, am 17. Mai haben. Das ist sehr, sehr kurz nach dem DFB-Pokalfinale, nämlich 3 Tage danach. Also 14.05. haben wir das DFB-Pokalfinale und am 17.05. dann den letzten Spieltag in der Bundesliga. Die nächste Runde im Pokal ist das Viertelfinale im März. Also alle die Kalender raus, nochmal ein paar Sekunden zurückspulen und mitschreiben.
Sehr gut. Und wer jetzt schon einen Kalender für 2028 hat, der kann sich den Januar schon mal so rausreißen, weil wir den einfach gar nicht dann erleben wollen. Nein, so schlimm ist es nicht, aber ein Termin beziehungsweise eine News, die sorgt ordentlich für Gespräche, für Aufregung, und das nicht ohne Grund, denn laut Medienberichten bewirbt sich Katar als Ausrichter der Club-WM der Frauen. Die Club-WM gibt's bisher gar nicht. Es soll im Januar 2028 erstmals ausgetragen werden. Und der British Guardian, der hat darüber berichtet, und der schreibt eben, dass Katar bereits Gespräche mit der FIFA darüber führen soll, aber der FIFA liege wohl noch keine formellen Angebote vor. Ist natürlich völlig wild, sagen wir, wie es ist. Die WM 2022 der Männer haben wir, glaube ich, alle größtenteils mitbekommen. Das ist ein Staat voller Diskriminierung, eben auch an Frauen, an queeren Menschen, und es ist irgendwie auch weiterhin ganz schön irre, sich mal durchzulesen, dass das Emirat selbst 2009 im Zuge der Bewerbung für eine WM ein Frauennationalteam ins Leben gerufen hat, aber dieses seit 2014 kein Spiel mehr absolviert hat und eben auch nicht mehr in der FIFA-Weltrangliste geführt wird. Und da müsste man ja eigentlich meinen, so ein Team selbst haben als Staat wäre so eine Voraussetzung, um vielleicht auch ein Turnier austragen zu können.
Ja.
Ist aber heutzutage gar nicht so.
Ja, weil die FIFA ein ganz großer Misthaufen ist, sagen wir mal so. Aber ich frage mich auch, ich weiß es gerade gar nicht, ob es da überhaupt eine Liga auch gibt, wer dann da also teilnehmen würde. Ich finde sowieso generell so dieses Thema Club-WM ist halt schon wieder, wir reden doch jetzt schon so viel darüber, dass die Teams, dass die Spielerinnen überspielt sind bei den vielen Verletzungen, die wir haben. Dann noch so ein Turnier und dann halt auch noch in Katar. Like, what the hell? Ich habe da irgendwie auch so Diskussionsanstöße gesehen, sozusagen, wo dann gefragt wird, ja, sollte das passieren, ja oder nein? Und ich mir so, nein! Also erstens, generell können wir mal bitte darüber diskutieren, ob es überhaupt eine Club-WM geben sollte. Finde ich generell schon mal nein. Dann in einem Land wie Katar. Das ist also wirklich so ein mieser Joke. Vor allen Dingen eben bei all den queeren Sportlerinnen, die es im Fußball der Frauen gibt, in so einem Land, aber auch generell eben Diskriminierung Frauen gegenüber, Diskriminierung Menschen gegenüber, eingewanderten Menschen, wie viele Arbeiter da gestorben sind, um diese Stadien zu bauen, damals bei der WM der Männer 2022. Oh, wie mit JournalistInnen umgegangen wird, wie dieses Land funktioniert. Boah, es ist echt so, da ja,
ja.
Zieht's mir die Zehennägel hoch.
Absolut, da kann man sich nicht die Augen reiben und sich fragen, warte mal, hatten wir das nicht schon und hatten wir das nicht schon durchgespielt? Aber hey, es gibt auch Präsidenten, die immer mal wieder an die Macht kommen. Mhm. Obwohl man dachte, aber es wurde draus gelernt.
Ja, eben nicht. Aber was mich so ein bisschen, wie soll ich sagen, vorfreudig ist falsch, aber worauf ich gespannt bin, sagen wir es mal so, ein bisschen freudig gespannt tatsächlich auch, ist, dass ja Fußballerinnen tendenziell ein bisschen mehr outspoken sind als Fußballer. Und wenn das dann beschlossen werden soll oder auf dem Weg dahin ist, bin ich schon mal sehr gespannt, was da für Protestaktionen passieren, ob sich da, wer sich da äußern wird, wie sich da geäußert wird, ob es vielleicht ja doch wirklich irgendwie zu Streiks oder so kommen wird. Hatten wir ja bei Dänemark war das, glaube ich, als sie gegen oder für gleiche Gehälter protestiert haben und so. Ja, ja, ja. Ich hoffe wirklich. Aber FIFA, was will man anderes sagen? So, ich wollte gerade sagen, irgendwie, ich hoffe, dass das nur kleines Leuchtfeuer ist und schnell begraben wird, aber die FIFA wird's halt machen, ey. Naja.
Abwarten, Nina, lass uns mit was Schönerem beschäftigen und zwar in die Zukunft schauen, in die nahe Zukunft.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Sehr, sehr gerne. Der 15. Spieltag, endlich geht's wieder los mit der Bundesliga der Frauen. Es wird so gut. Wir haben am Freitag das Auftaktspiel sozusagen in diese Zeit nach der Winterpause. Union Berlin gegen Bayer 04 Leverkusen. Und das ist richtig geil, weil das Hinspiel, weiß ich noch, das war so, so spannend, wie Leverkusen super schnell geführt hat, Union dann aber wieder zurückgekommen ist und am Ende fast noch irgendwie, also wir hätten fast auch noch gewinnen können. So. Ja, bin ich sehr gespannt, wie das dann jetzt eben im Rückspiel wird.
Dann haben wir am Samstag die Kölnerin, die Freiburgerinnen empfangen. Eigentlich auch ein feines Spiel, wenn man zumindest auf die Tabelle schaut, denn die beiden Teams trennen nur 2 Punkte. Carl Zeiss Jena trifft auf den VfL Wolfsburg. Das wird insofern spannend. Ja, man kann jetzt sagen, wird Zweiter gegen Letzter, was sollte schon werden? Aber andererseits, genau deshalb finde ich so spannend, wie kommt Jena aus dieser Winterpause? Denn die dürften mit dem Projekt Bundesliga ja wohl noch lange nicht abgeschlossen haben und jetzt eben allerspätestens ja zur Aufholjagd starten. Und wer weiß, ob du dann mal gleich einen VfL Wolfsburg überrollst und überraschend einen Punkt holst. Ich will es einfach nur mal sagen, die Wölfinnen müssen sich auch stabilisieren, haben in der Hinrunde nicht alles richtig gemacht und müssen jetzt eben auch erstmal zeigen, wir bleiben wirklich Zweiter, mindestens.
Ich finde es auch voll spannend für Wolfsburg so, wenn man ein Team aus so einer komplett anderen Tabellenregion hat. Ziemlich fies als Start für so ein Top-Team sozusagen, weil du dich ja schon auch eher ne, auf Top-Teams vorbereiten möchtest und dann erstmal gegen so die kleineren Teams, könnte schon direkt mal ein Stolperstein werden. Am Sonntag haben wir dann Werder gegen Nürnberg, was auch, ja, wo ich mich ziemlich drauf freue, weil ich für beide Teams irgendwie so ein bisschen ein Herz habe. Außerdem sehr spannend, im Hinspiel hatte Medina Dešić, die ja im Sommer gerade von Nürnberg zu Werder gewechselt ist, in der ersten und der letzten Minute getroffen. Und das fand ich auch schon genau sehr, sehr lustig. Sie hat insgesamt in dieser Saison 4 Tore geschossen, 3 davon in diesem Spiel gegen Nürnberg, in diesem Hinspiel. Und seitdem einfach nur noch ein weiteres Mal getroffen.
Sie wartet jetzt also aufs Wiedersehen, ist ja klar.
Genau. Ihr könnt mal schon mal dann die Stoppuhr bereithalten, was da passieren wird. Außerdem haben wir am Sonntag noch Frankfurt gegen Hoffenheim. Auch diese beiden Teams nur 2 Punkte auseinander. Der HSV gegen die SGS Essen. Essen überm Strich. HSV drunter, auch nur 2 Punkte getrennt. Und dann Bayern München gegen Raba Leipzig, auch noch am Sonntag. Wird ein voller Sonntag.
Absolut, aber ist doch mal direkt ordentlich was los für so einen Start ins neue Bundesliga-Jahr 2026. Ich bin sehr gespannt, was das wird und würde sagen, bis dahin nochmal ein bisschen ausruhen, nochmal ein bisschen durchatmen. Aber natürlich den Transfermarkt nicht aus den Augen lassen, weil irgendwie gefühlt passiert da ja jede Minute irgendwas.
Eben. Und da an der Stelle nochmal die Erinnerung, wenn wir jetzt hier irgendwas haben liegen gelassen, was total crazy krasses passiert ist. Wir haben heute am 14. Januar aufgenommen. Wenn da noch was dazwischen passiert, die Folge erscheint dann am 20., 21.? Ich weiß jetzt gar nicht, was dann der Dienstag ist. 20. Wisst ihr dann Bescheid? Zwar am 20., genau, am 20. Januar, wenn da in der Zwischenzeit was Krasses passiert ist, dann werden wir das in der nächsten Folge mit aufgreifen. Und ihr könnt uns sehr, sehr gerne schreiben bei Instagram oder hier unter die Folge direkt, was ihr dazu sagt, was auf diesem Transfermarkt passiert ist, was ihr auch denkt, was in dieser Rückrunde so alles passieren wird, worauf ihr euch am meisten freut. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf, eben auch auf die nächsten Monate. Gemeinsam mit Knabe Kohle an der Seite und mit dir, liebe Miri, freue ich mich schon wieder sehr drauf. Ab jetzt wieder jede Woche am Start.
Jawohl, ich wünsche dir jetzt erstmal, Nina, tollen Tag, gute Nacht, guten Morgen, wann auch immer ihr uns hört, habt auch eine schöne Woche und bis bald.
Ja, und dir erstmal schönen Urlaub, hallo.
Stimmt, vielen lieben Dank. Man hört sich. Bis dann, ciao.
Ja, mach's gut, tschüss.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.